HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Für dieses Interview bin ich in die thüringische Landeshauptstadt Erfurt gefahren. Dort residiert seit Dezember 2014 der erste Ministerpräsident aus den Reihen der Linkspartei. Bodo Ramelow ist 61 Jahre alt, gebürtiger Wessi, hat auch länger in Hessen gelebt. In Erfurt regiert er mit einer rot-rot-grünen Koalition mit knapper Mehrheit. Wie das Nachbarland Hessen ist damit auch Thüringen eine Art Labor. Hier schwarz-grün, dort rot-rot-grün. Immer mit der Frage, hat solch ein Bündnis auch Chancen für den Bund? Wie sieht Ramelow die Aussichten für eine Ablösung der Großen Koalition durch Rot-Rot-Grün? Was spricht dagegen? Und wie links ist eigentlich der als pragmatisch bekannte Ministerpräsident? HR Info, das Interview mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.
Herr Ramelow, mir hat mal ein Bremer SPD-Bürgermeister, das sind ja da die Ministerpräsidenten, geschildert, wie es ist, wenn er Volker Bouffier, also den hessischen Ministerpräsidenten, im Rahmen einer Ministerpräsidentenkonferenz trifft. Dann hat er immer gesagt, mein roter Bruder. Ich habe mich gefragt, wie geht er mit Ihnen um? Sind Sie der dunkelrote, sind Sie der knallrote Bruder? Wie klappt das denn zwischen dem ehemals schwarzen Sheriff und dem roten Ministerpräsidenten Ramelow?
Es ist eine viel einfachere Beziehung, die sogar noch sehr intensiver ist. Wir haben zusammen bei Karstadt in Gießen gearbeitet. Er war Student und war in der Hausinspektion im vierten Stock und ich war auszubildender Lehrling unten im Keller in der Lebensmittelabteilung.
Aber Sie waren noch nicht Linker und er noch nicht CDU, oder?
Da waren wir junge Leute und haben miteinander unseren Spaß gehabt. Und interessanterweise hat sich so eine pragmatische Beziehung einfach immer erhalten, dadurch, dass wir einfach eine gemeinsame Gießener Vergangenheit haben. Es verbindet doch auch schon was, wenn man sagt, also der Gießener Schlammbeißer und derjenige, der heute in Thüringen sitzt, haben so eine gemeinsame Erinnerung, wo es sich lohnt, in Gießen auch mal spazieren zu gehen oder Freizeit zu verbringen und so einen anderen Blick auf die Welt zu haben.
Wie weit geht das? Sind Sie beim Du?
Im Kern ja.
Er ist der Ältere, er müsste es anbieten, ne?
Ja, aber das ist so, wir haben wirklich einen sehr pragmatischen Austausch. Das ist eher die Du-Basis. Also ich glaube, es ist nicht das formelle Du im Sinne der großen Verbrüderung, sondern ein sehr pragmatischer Umgang. Und ich schätze ihn sehr als einen klugen, nachdenklichen Ministerpräsidenten in der Runde der Ministerpräsidenten. Also er hat beim Länderfinanzausgleich komplizierteste Sachverhalte so gut dargelegt, dass sich CDU, SPD, Ost und West gemeinsam auf der Plattform auch versammeln konnten. Und er hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die 16 Länder auch beieinander geblieben sind und am Ende zu 16 gegen den Bund eine gemeinsame Linie entwickelt haben. Das hat dem Bund ja überhaupt nicht gefallen. Schäuble wollte das unter allen Umständen verhindern. Und ich finde, dass es da gut ist, dass da Akteure nicht mit ihrem Parteibuch in der Hand durch die Gegend rennen, sondern tatsächlich sagen, was brauchen wir für unsere Länder.
Hört sich fast an wie eine CDU-Pressemitteilung.
Ja, kann man so sagen. Ich weiß auch, was uns trennt. Und ich weiß, an welchen Stellen in Hessen, sagen wir mal, Politik gemacht wird, die mir weniger gefallen würde. Also bei der Frage Flüchtlingsarbeit und Flüchtlingsintegration sind wir durchaus unterschiedliche Wege gegangen. Also ich habe es vermieden, große Kasernen als Zentren zu nehmen.
Wir kommen gleich nochmal auf die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen beiden Bundesländern, auch die unterschiedlichen Interessen in einigen Punkten. Ich finde ja interessant bei Bouffier und Ihnen, es gibt ja eine Gemeinsamkeit. Man könnte ja beide Bundesländer so als eine Art Labor charakterisieren. In Hessen gab es zum ersten Mal in einem Flächenland Schwarz-Grün, hat man früher für undenkbar gehalten. In Thüringen gibt es einen linken Ministerpräsidenten, gestützt von einer rot-rot-grünen Regierung. Das ist doch auch ein Labor. Ist es noch ein Labor eigentlich für den Bund?
Ich finde, es ist gut, dass wir diese Labore in den Ländern sehr unterschiedlich angegangen sind. Wir haben ja noch Baden-Württemberg mit einem grün geführten konservativen Anteil und wir haben mittlerweile Dreierkonstellationen als Normalität. Thüringen war das erste Land, das überhaupt versucht hat, eine Dreierkonstellation. Mir ist damals gesagt worden, das sei gar nicht möglich, das würde man überhaupt nicht hinbekommen.
Das war in Hessen auch so.
Ja, deswegen hat es ja den Versuch gegeben mit der Tolerierung durch die Linke. Und das ist ja an drei Sozialdemokraten dann gescheitert. Und deswegen sage ich, wir brauchen auf der Länderebene unterschiedliche politische Entwicklungsprozesse, damit wir uns mal ein bisschen freier machen, ein bisschen lockerer machen. Ich halte wirklich im demokratieprinzipiellen Sinne alles besser im Verhältnis zu einer großen Koalition. Weil eine große Koalition führt immer dazu, dass die Bürger denken, wir können machen, was wir wollen. Wir erkennen überhaupt keine Unterschiede mehr und am Ende passiert irgendwas, was keiner mehr richtig erklären kann. Und in Österreich hat das am Ende zum absoluten Aufstieg der Populisten geführt. Und die jetzige Große Koalition, unabhängig davon, was da fachlich, sachlich in Ruhe und ordentlich gelaufen ist, die Bürger haben das Gefühl, dass derjenige, der jetzt am lautesten schreit, am besten daherkommt. Und das halte ich für demokratisch gesehen und parlamentsdemokratisch gesehen sogar für gefährlich.
Das heißt, mit Blick auf die Bundestagswahl in knapp 3 Monaten, glauben Sie noch an die Option Rot-Rot-Grün?
Ich arbeite für diese Option. Es ist unabhängig davon. Also um über Glauben zu reden, sage ich mal, das ist meine Geschichte, die ich mit mir und meinem lieben Herrgott ausmache. Und über Glauben rede ich dann eher am Sonntag in der Kirche. Aber die Frage, ob ich jetzt im Moment Umfragewerte betrachte, dann wäre das ein bisschen lächerlich zu sagen, da käme Rot-Rot-Grün. Im Frühjahr sah es ganz anders aus. Im Frühjahr hatte man das Gefühl, dass alles, was Rot-Rot-Grün sich aufmacht, auch eine Chance hat, zu einer starken, kraftvollen Entwicklung im Bund zu führen. Und nochmal, ich plädiere strikt dafür, dass am Ende es besser wäre, wenn das gesellschaftliche Spektrum von konservativ bis links, von liberal über die bürgerliche Mitte wieder klarer zu erkennen ist, damit auch gesellschaftliche Debatten wieder entstehen.
Also klares Plädoyer für eine politische Alternative. Frage muss ich schon stellen,
aber Martin Schulz. Aber nicht für die Alternative, die sich so
da,
nennt.
Weil
die
ist da nicht kommen wir gleich noch drauf. Genau. Martin Schulz, Spitzenkandidat der SPD, kein linker Sozialdemokrat. Trotzdem sozusagen sehen Sie eine Chance, dass auch Ihre Partei irgendwann mal den Sprung machen würde mit ihm zusammen?
Ich habe einen sehr guten Draht zu Martin Schulz, seit langer Zeit. Ich habe immer über Themen mit ihm gut und intensiv reden können.
Aber Ihre Partei in Berlin ist etwas sperriger, würde ich mal sagen.
Sagen wir mal, die anderen Parteien im Umgang mit meiner Partei sind auch nicht besser. Mit Verlaub. Also man muss auch wissen, um was man da kämpft. Und ich kämpfe für eine andere gesellschaftliche Entwicklung, für eine Entwicklung, bei der Bildung wieder zum zentralen Thema als Chancengerechtigkeit für alle wird, bei der Staatsbürgerrecht, auch da gibt es ja einen klaren Hinweis auf Hessen, die Modernisierung des Staatsbürgerrechts wollte die erste rot-grüne Bundesregierung auf den Weg bringen. Und als das erste Gesetz im Bundestag eingebracht war, gab es in Hessen eine Landtagswahl und die Landtagswahl wurde von Koch geprägt. Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben? Und seitdem hat sich das Thema nicht mehr bewegt. Aber wir bräuchten gerade angesichts der Integration von Flüchtlingen, wir bräuchten geradezu eine Debatte um Staatsbürgerrechtsmodernisierung, um Zuwanderungsrecht und um ein Bleiberecht für Flüchtlinge, die da sind, damit sie ausgebildet werden und Teil unserer Gesellschaft werden.
Glauben Sie denn, wenn das mit Schulz eventuell ginge, dass Sie die Grünen nochmal sozusagen an die Angel bekämen?
Also am Ende kommt es auf Themen an. Ich sage mal, was mir lieber wäre, wir würden mal Themen betrachten, die wir gemeinsam tragen. Und wir würden auch Themen betrachten, die uns trennen. Ich höre immer nur, dass uns 2 Parteien das NATO-Stöckchen hinhalten und sagen, spring. Die Linke soll springen. Aber das Stöckchen hinhalten ist kein gutes Thema. Also es ist keine gute Methode. Weil die Frage bei der NATO-Partnerschaft, darf ich mal verweisen, die zweitgrößte Armee, die unter Waffen ist in der NATO, ist die türkische Armee. Welche Werte verteidigen wir gerade mit der türkischen Armee? Nichts, ich will keinem türkischen Soldaten zu nahe treten, aber das, was an Politik in der Türkei gerade entwickelt wird, ist alles andere als eine Demokratie. Und wenn das die gemeinsamen Werte sein sollen, die uns binden, haben wir mal Gründe, über uns nachzudenken. Ich glaube, wir hätten jetzt guten Grund, mal wieder über Friedenspolitik zu reden und über Abrüstung und über Abrüstungsstrategien. Das traut sich ja gar keiner mehr in den Mund zu nehmen.
Eine Frage zu Ihrer Partei, der Linken. Vielleicht ist es sozusagen eigentlich die Frage an die falsche Adresse. Aber ich überlege manchmal auch, ob es eigentlich im Interesse der Linkspartei ist, sich zum Beispiel im Bund einer Regierung zu beteiligen. In dem Moment, ich meine, wer wüsste das besser als Sie, ist man gezwungen, Kompromisse zu machen, in Sachzwänge sich einzufügen. Dann fließt plötzlich das Geld nicht mehr so schnell, wie man sich das wünscht. Sozialpolitik, die man ja einfordert, ist dann doch etwas komplizierter in der Praxis. Gibt es sowas auch, zumindest in der Linkspartei, dass man sagt, oh, man hat das manchmal von Frau Wagenknecht gehört, wir hängen die Hürde möglichst hoch, damit wir gar nicht in die Verlegenheit kommen?
Ehrlich gesagt habe ich Frau Wagenknecht in den letzten Monaten so gar nicht mehr verstanden. Und ich muss das einfach mal deutlich aussprechen. Frau Wagenknecht und Oskar Lafontaine, die ja verheiratet sind, haben im saarländischen Wahlkampf ganz klar gesagt, dass sie bei einer politischen Veränderung im Saarland sich der Verantwortung stellen.
Wir reden über den Bund.
Ja, aber wir können nicht mit zweierlei Maß reden. Da hat nämlich Frau Wagenknecht und Oskar Lafontaine eine klare Maßgabe vorgegeben und die hält Sarah Wagenknecht immer noch durch. Nämlich zu sagen, es muss sich in der Politik was ändern. Wir sind nicht der Mehrheitsbeschaffer als Selbstzweck. Also ich will auch regieren, um verändern zu können. Und da sage ich mal ein Thema, bei dem ich mal SPD und Grüne ernst nehmen möchte. Nämlich die Frage einer modernen Bürgerversicherung. Jeder zahlt ein, aus jeder Einkommensart, die man hat. Das würde an einige Tabus der CDU und FDP-Klientels rütteln. Das wäre überhaupt nicht revolutionär, aber es würde unserem Land unglaublich gut tun und es würde den Schwächeren in unserem Land endlich helfen. Diese diskriminierende Form, dass diejenigen, die am wenigsten haben, permanent zum Amt gehen müssen und sich komplett mit ihren Zahlen, Daten, Fakten ausziehen müssen, während die anderen ihre Steuerbescheide über die Schweiz oder über die Cayman Islands so gestalten, wie sie es wollen. Die einen haben eine Steuervermeidungsindustrie und die anderen müssen zum Amt gehen und müssen noch nachweisen, ob sie ihrem Enkel Geld geben. Das halte ich für tief ungerecht. Diese Spaltung in der Gesellschaft halte ich für tief ungerecht. Ich finde das ganz spannend, dass am Anfang des Sozialmodells Westdeutschlands solche Gedanken noch eine Rolle gespielt haben und in der CDU noch eine starke Arbeitnehmerschaft war, die sogar gewerkschaftlich stark verankert war, bei denen Tarifverhandlungen und Umverteilung in Tarifverhandlungen sogar noch einen Wert hatte. Heute bist du ja schon fast Kommunist, wenn du das Wort Umverteilen nur in den Mund nimmst.
Sagt der Ex-Gewerkschafter Bodo Ramelow in hr-info das Interview. Wir haben in dieser Reihe immer so eine kleine Überraschungsbox. Da sind manchmal Gegenstände drin, kommen manchmal Töne raus. Da findet man manchmal auch irgendwelche Fragen, zum Beispiel die ich gerade gefunden habe. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen mit der Bitte, sehr einfach sozusagen den Satz zu vollenden. Zum Beispiel, wenn Sie heute Papst Franziskus zu einem Vier-Augen-Gespräch treffen könnten, was würden Sie ihm sagen?
Ich war ja schon bei ihm und habe mich bedankt bei ihm für seine Art, wie er mit den Flüchtlingen umgegangen ist.
Sie sind Linker und Protestant, muss man sagen.
Ich bin Protestant und wir sind im 500. Jahr der Reformation. Und ich freue mich, dass wir die Reformation aus katholischer und evangelischer Sicht hier in Thüringen betrachten.
Wenn Sie Sarah Wagenknecht begegnen, was sagen Sie dann?
Relativ häufig begegne ich ihr und freue mich, dass sie nach wie vor im deutschen Fernsehen, in Talkshows und an anderen Stellen ein gern genommener und gern gehörter Gast ist.
Und stimmen immer zu?
Nicht immer. Und wo manchmal nicht? Sage ich, es gibt Themen, die würde ich genauso sagen, aber vielleicht anders formulieren. Man muss nicht immer den Abstand zuerst zur SPD bemessen. Es reicht, wenn wir den Abstand zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, die wir verändern wollen, und dann die SPD fragen, ob sie mitändern will.
Ihr schlimmster Fehler?
Manchmal zu schnell aufbrausend zu sein und zu schnell Dinge klären zu wollen oder bearbeiten zu wollen, wo ich denke, eine Nacht drüber schlafen wäre auch ganz gut.
Wandelnde Wut hat sie mal jemand beschrieben.
Ja, das stimmt, das noch? Ja, na, stimmt schon lange so ja nicht mehr, weil ich eine andere Funktion habe. Aber tatsächlich, ich habe in der Zeit, in der ich die Partei WASG und PDS zur Neuen Linken habe zusammenführen dürfen, in dieser Zeit war ich eine wandelnde Wut. Weil die einen konnten es gar nicht schnell genug, die anderen konnten es nicht langsam genug. Die einen haben völlig überzogen, andere wollten alles in die Tonne hauen. Und dazwischen immer wieder den richtigen Weg zu finden, war manchmal so, dass ich gesagt habe, ich habe einen schlechten Ruf und ich tue nichts, ihn zu verbessern. Hauptsache der Erfolg stimmt am Ende.
Stichwort Wut. Wenn wir jetzt in diese Sendung zum Beispiel als Überraschungsgast Björn Höcke zuschalten würden, was würden Sie dann ihm sagen?
Es ist so, Björn Höcke ist Beamter des Landes Hessen und ich glaube, dass seine beamtenrechtlichen Pflichten durchaus zu bedenken sind über all das, was er von sich gibt. Also ich möchte Björn Höcke nicht an dem Vermuteten messen. Es reicht, dass man Björn Höcke an dem misst, was er sagt. Und seine Dresdner Rede zur Geschichtswende, die ist mir tief unter die Haut gegangen, angesichts von Buchenwald und Dora, den größten und schwierigsten und schlimmsten Konzentrationslagern neben den Vernichtungslagern Treblinka und Auschwitz. Aber auch die Öfen in Auschwitz sind aus Erfurt gekommen. Also wer in Erfurt und aus Erfurt als Politiker eine Geschichtswende anmahnt, bei der wir nicht mehr über Verbrennungsöfen von Topf und Söhne reden, da möchte ich gerne einen großen, großen Abstand von halten.
Glauben Sie eigentlich, dass das Land Hessen ihn entfernen könnte? Ich meine, Sie sind ja auch ein Kenner des Dienstrechts. Er ist ja beurlaubt, aber könnte theoretisch in den Schuldienst zurück.
Derzeit ist er erstmal freigestellter Abgeordneter und in der Zeit kann man ihm erstmal gar nichts beamtenrechtlich zuteil werden lassen. Aber ich glaube, dass man die Frage, ob diese Reden, die er geredet hat, und nicht, was andere über ihn meinen, sondern nur die Dinge, die er selber geredet hat, zum Maßstab nehmen muss und klären muss, ob er Schüler in einem Gymnasium mit Geschichte unterrichten sollte. Ich glaube, das sollte er lieber nicht.
Wie gehen Sie mit ihm um? Ich meine, die AfD sitzt hier im Landtag, er ist Fraktionschef. Mit der Zeit entwickelt sich ja in solchen Landtagen auch sowas wie eine, wie soll ich sagen, familiäre Atmosphäre auch zwischen politischen Parteien, die oft politisch nicht übereinstimmen. Wie geht man mit der AfD, speziell mit Höcke, um? Oder auch Sie persönlich? Sagen Sie guten Tag.
Herr Höcke achtet darauf, dass seine Fraktion keinesfalls mit irgendeinem anderen Abgeordneten, mit irgendeiner anderen Fraktion ein solches Klima entstehen lässt.
Sie reden auch nicht mit ihm, oder?
Es kommt gar nicht darauf an, ob ich mit ihm rede oder nicht rede, sondern es ist so, wenn die Redner der AfD nach vorne gehen, wenn er nach vorne geht, ist es so, dass erstmal alle anderen Fraktionen beleidigt werden. Neben ihm sitzt die CDU, das sind die Ersten, die beleidigt werden. Und dann geht es im beleidigenden Ton bis zur menschlichen Abwertung querbeet. Und das Sammeln von Ordnungsrufen und auch das Sammeln von Rausschmissen, die es bislang niemals in Thüringen im Landtag gab, ist mittlerweile zu einem Normalereignis geworden, wenn AfD spricht. Also die Frage, was soll Landesregierung, was soll ich mit Herrn Höcke besprechen? Dann, wann es notwendig war, haben wir selbstverständlich Herrn Höcke zum Gespräch geladen. Und wenn hier Festivitäten sind und ganz normal das Parlament eingeladen wird, wird nicht einer ausgeladen und einer nicht eingeladen. Aber es gab eine Situation, da hat der Landtagspräsident Herr Karius Herrn Höcke gebeten, den Plenarsaal zu verlassen. Das war, als die Überlebenden von Buchenwald da waren. Und das war direkt nach der Rede in Dresden, nach der Geschichtsrede, nach dieser gruseligen Geschichtsverleugnungsrede von Herrn Höcke, ist Herr Karius auf Herrn Höcke zugegangen, hat ihn gebeten, nicht im Saal zu sein. Die Überlebenden von Buchenwald würden das nicht verstehen können, wenn er da wäre. Er ist gegangen, er war schockiert. Er hat hinterher dann auch Legenden erzählt, aber als er anschließend noch zum Kranzniederlegen nach Buchenwald zum Gedenkstein kommen wollte, wurde ihm von der Stiftung Buchenwald Hausverbot erteilt und die Polizei hat auch dafür gesorgt, dass er die Einladung ausgesprochen bekommen hat und auch gesichert bekommen hat, dass er gerne zum geschichtspolitischen Diskurs 2 Stunden nach der Kranzniederlegung von der Buchenwaldleitung durch das ganze Konzentrationslager begleitet wird.
13% hat die AfD nach der letzten Umfrage in Thüringen, abnehmende Tendenz im Moment. Ist da der linke Ministerpräsident besonders aufgerufen? Ich erinnere mich an die verzweifelten Rufe eines kleinen Städtchens namens Thema, wenn ich das richtig sehe. Da sind immer wieder rechte Rockkonzerte, wird wie so ein kleines Mekka offenbar für die rechte Szene auch. Was kann man da tun?
Thema ist völlig durch einen Zufall betroffen. Da leben keine Nazis, da sind keine AfDler, da gibt es auch kein Wahlergebnis, das entsprechend dieser Situation entsprechen würde. Nein, es gibt einen ehemaligen CDU-Mann aus dem Nachbardorf, 200 Einwohner, Grimmelshausen. Der hat in Thema 2 Wiesengrundstücke am Ortseingang gekauft vor vielen Jahren und wollte da ein Autohaus errichten. Und da es ein Naturschutzgebiet ist, ist diese Genehmigung nie erteilt worden. Und er lässt offenkundig auch wissen, dass er jetzt gerne den Neonazi Frank dort mit den Nazi-Rechtsrockkonzerten auf dieses Gelände lässt, um die Stadt und die Bürger von Thema zu ärgern. So böse ist das. Also, und der CDU-Mann ist jetzt zur AfD übergetreten. Das heißt, die AfD macht eine offene Kumpanei mit der Hardcore-Szene. Und noch prüfen wir, was wir alles tun können. Das geht schon los. Herr Frank beantragt das immer als Demonstration. In Wirklichkeit ist es ein riesiges Event, bei dem massiv Geld, die Nazis sammeln Geld mit diesen Rechtsrockkonzerten, die sie dann in die Szene als Finanzierung reingeben. Da die Leute aber offenkundig ihr braunes Süppchen aus ganz Europa hier kochen wollen, müssen wir gucken, wie wir gemeinsam sagen, Thema ist ein weltoffener Ort, Thema steht für Weltoffenheit und Thema ist kein Platz für braunen Ungeist.
Info, das Interview mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Kommen wir nochmal zu der Partnerschaft oder Nachbarschaft zumindest zwischen Hessen und Thüringen. Es gibt ja viele gemeinsame Themen derzeit, zum Beispiel die Zukunft von Opel, trifft beide Bundesländer gleichermaßen. Der Dauerstreit um die Entsorgung bei K+S ist ein grenzüberschreitendes Thema. Und aktuell sicherlich auch der Streit um Südlink, also die Nord-Süd-Verbindung für Strom aus erneuerbaren Energien, recht aktuell. Hessen wirft ja Thüringen vor, dass sich Thüringen so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen versucht, indem es einfach sagt, wir wollen die Leitung hier nicht haben, also selbst wenn sie unterirdisch verlegt werden.
Da will ich präziser gegenhalten. Das wirft uns Tarek Al-Wazir vor.
Ja, ist ja ein hessischer, ja, hessischer Wirtschaftsminister.
Aber ehrlich gesagt, das Gesetz ist eindeutig. Das Gesetz sieht die direkte Linie vor. Und diese direkte Linie von zwei Stromleitungen, wir reden beim Südlink nicht über eine Stromleitung, sondern über zwei Stromleitungen, werden gerade durch einen Trick so geplant, dass sie auf einmal die möglichst weiteste Umgehung haben, nämlich über Thüringen. Der Trick ist ganz einfach, man hat beide Leitungen getrennt voneinander ins Planungsrecht gegeben, hat eine Ellipse drum gelegt und kam dann auf einmal bei uns im Naturschutzgebiet Hainich an. Und dann hat man gesagt, na, wenn wir mit der einen Leitung schon bald in Thüringen durch das Naturschutzgebiet gehen, können wir die zweite noch mit reinpacken.
Hat aber der Bund gemacht, ne?
Nein, es ist alles der Antragsteller. Der Bund ist im Moment nur Kontrollinstanz. Also insoweit ist der Streit nicht zwischen dem Ministerpräsidenten Hessen und dem Ministerpräsidenten Thüringen, weil wir beide vertreten eine ganz andere Geschichte. Wir sagen, wir müssen aufpassen, dass diese Stromnetzübertragungen nicht immer teurer werden. Diese Südlink-Kombination kostet über 10 Milliarden Euro, die die Verbraucher am Ende bezahlen. Es wäre durchaus für den halben Preis zu bauen, wenn man sie als Hybridleitung bauen würde. Und da Bayern durchgesetzt hat, dass jetzt im Bundesgesetz steht, es muss alles unter der Erde sein, verdoppelt und verdreifacht sich der Preis. Hessen ist erfreut, dass auf einmal das dünn besiedelte Thüringen mit der Leitung betroffen ist. Ich darf nur darauf hinweisen, wir haben schon die Thüringer Strombrücke, das ist die 380 kV Wechselstromleitung. Die ist erst vor 2 Jahren durch Thüringen gezogen worden und wir bekommen den Südostlink. Das heißt, von den 4 Varianten soll Thüringen 3 kriegen. Und ich glaube, das würde auch in Hessen jeder Hörer verstehen, dass es irgendwann mal das Maß voll ist, dass wir nicht das einzige Bundesland sind, das einfach nur als zur Landnahme genutzt werden kann. Und die zweite Geschichte, und auf die lege ich Wert, wir haben gleichzeitig Wasserspeicher. Wasserspeicher, der Edersee ist in Hessen ja bekannt, wir haben die viel größeren Stauseen. Wir besitzen 25% der Pumpspeicherkapazität Deutschlands. Goldistal ist gerade neu gebaut.
Also Sie haben erneuerbaren Energien.
Ja, aber die entlassen gerade die Hälfte des Personals. Vattenfall fährt gerade die Hälfte des Personals runter, weil die Bundesregierung Pumpspeicherwerke aus der Netzplanung rausgenommen hat. Wir könnten volatile Energien speichern. Und ich glaube, dass auch Hessen dann einverstanden wäre, dass Thüringen viel mehr geeignet wäre als Batterie. Thüringen ist das Bundesland, das nicht ein einziges Großkraftwerk hat. Damit ist das Geld aus den Stromleitungen bei uns immer abgeflossen in die anderen Länder. Jetzt hätten wir mit der Energiewende zum ersten Mal eine Chance, eigenes Geld zu verdienen in der Region. Darauf achte ich, dass das Geld auch in Thüringen bleibt und nicht einfach nur über die Leitungen verschwindet. Und als Dankeschön kriegen wir jetzt noch die dritte Leitung dazugebaut, damit das Geld noch schneller bei uns verschwindet. Deswegen sage ich, wir kämpfen auch um ein bisschen mehr als nur um die Frage, ob der Südlink 3 Meter links oder 3 Meter rechts des ehemaligen Grenzzauns gebaut wird.
Letzte kurze Frage zum Schluss. Wenn Sie, sagen wir mal, mit Hessen Gemeinsamkeiten, auch unterschiedliche Interessen haben, gibt es sowas wie eine Clearingstelle zwischen beiden Ländern, um, sagen wir mal, möglicherweise auf einem kurzen Weg solche Dinge auch zu regeln?
Also wir brauchen eine Clearingstelle nicht, weil das funktioniert. Das funktioniert zwischen Bouffier und mir exzellent. Es funktioniert
Sie
zwischen den beiden
Telefon.
Landtagen, ja klar. Dasselbe ist bei Kali und Salz. Das sind 4.400 Bergleute, die unter Tage arbeiten. Das sind 15.000 Beschäftigte Hessen und Thüringen. Das verbindet uns. Auf der Suche nach den Speichern und Puffern, wo wir Kalilauge noch reintun können, bevor es immer weiter unter die Erde gepresst wird, also Alternativen zur Erdverpressung und Alternativen zur Werra, da suchen wir gemeinsam. Und wir müssen beides wieder, Ökonomie und Ökologie, wieder auf eine vernünftige Schiene kriegen.
Das hört sich fast schwarz-grün an. Vielen Dank an den roten Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow. Das war hr-info, das Interview. Weitere Informationen finden Sie bei uns auf hr-info-radio.de, auch den Podcast. Mein Name ist Christopher Plass.